Medizin für Mitdenker.
Der etwas andere Gesundheitspodcast
mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Ich verrate schon mal gleich heute am Anfang dieser Episode. Wir sind zu dritt und das heißt, es wird wieder etwas politisch.
Ja, heute ist auch Markus Frierhoff dabei, mein Mann. Der ist ja der Politikexperte und den wollen wir heute mal befragen, was es Neues zur EPA gibt.
Ja, da gibt's ein bisschen was Neues. Wir haben ja schon mehrfach uns im Podcast mit der elektronischen Patientenakte befasst. Und bei den vergangenen Sendungen, als wir das gemacht haben, ich glaube zweimal hatten wir das Thema schon, war immer so ein bisschen die Befürchtung, erstens kommt es schlimmer und zweitens als man denkt. Und ja, leider muss man sagen, jetzt konkretisieren sich diese Befürchtungen so etwas. Es gibt einen neuen Referentenentwurf für das Gesundheitsdigitalgesetz, abgekürzt GDIG.
Juckt mich schon bei dem Begriff.
Ja, Gesundheitsdigitalgesetz klingt schon schräg.
Da kommt bei uns schon gleich das Tatütata hier im Hintergrund. Weiß nicht, ob man es hört, aber es war gerade sehr passend.
Es ist da, egal ja. Ob man es hört oder nicht, es ist da.
Ja, die Bundesregierung plant, die Datennutzung im Rahmen der elektronischen Patientenakte zu intensivieren und auszuweiten. Bislang war es so, dass eigentlich relativ offen gelassen worden war, in welcher Form Daten in die EPA eingeladen werden. Also das konnten eingescannte Rezepte sein, das konnten eingescannte, ausgedruckte Arztbriefe sein, das konnten PDF-Dateien sein und so weiter. Das war alles relativ offen, weil man natürlich dadurch die Nutzbarkeit erstmal erleichtern wollte. Künftig soll das stärker standardisiert werden und dafür gibt es auch eine Bezeichnung. Künftig handelt es sich bei den Daten, die in die EPA sollen, um medizinische Informationsobjekte, abgekürzt MIO, M-I-O. Das ist also tatsächlich, es klingt wie ein Witz aus einem Kinderbuch oder so, aber es ist tatsächlich Politik. Ein standardisiertes Format für die Daten in der EPA, um die Maschinenlesbarkeit und auch Auswertung durch KI auch zu erleichtern. Und für diese technische Umsetzung ist eigens eine GmbH gegründet worden, die heißt MIO 42. Und man fragt sich natürlich dann sofort, was ist das für ein komischer Name, MIO 42? Und da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, weil das hat einen ganz amüsanten Hintergrund. Aber jedenfalls ist geplant, dass diese ganzen Daten eben stärker strukturiert werden und dadurch eben auch besser ausgewertet und erfasst werden können. Und tatsächlich ist die Rede in dem Gesetzentwurf zum Gesundheitsdigitalgesetz von einem digitalisierten Impfprozess zum Beispiel. Also ich zitiere mal kurz aus dem Referentenentwurf. Zudem werden bereits vorhandene Daten der EPA weiter nutzbar gemacht. Als konkreter Anwendungsfall soll die digitale Impfdokumentation als Vorstufe des digitalisierten Impfprozesses anhand von Abrechnungsdaten eingeführt werden. Zitat Ende. Das heißt, es soll künftig mehr geben als nur eine reine Impfdokumentation. Das ist aber schon mal eine erste Ausbaustufe. Wir hatten das damals auch schon erwartet, dass das Thema Impfungen im Rahmen der Datenerfassung bei der EPA ein besonders interessanter Bereich sein würde. Und das bewahrheitet sich jetzt, also nicht nur digitaler Impfpass sozusagen als Ersatz für das bekannte gelbe Büchlein, das dann irgendwann nicht mehr existieren wird. Dürfte dann auch spannend werden, wie wird das in der Übergangsphase gehandhabt, wenn Leute zum Beispiel sagen, ich habe kein Smartphone. Wie lange darf man als Ersatz noch einen gelben Impfpass benutzen? Und wann kommt der Punkt, wo gesagt wird, nee, jetzt nur noch digital? Also das ist der Impfpass, aber über den Impfpass hinaus soll es tatsächlich einen kompletten digitalisierten Impfprozess irgendwann mal geben. Der ist also schon im Groben skizziert, in der Form, dass man sich dann tatsächlich vorstellen kann, die Aufklärung über Impfungen und mögliche Nebenwirkungen könnte künftig in einem digitalen Dokument in der EPA-App erfolgen. Auch die Unterschrift unter die Aufklärungsdokumentation, Impfeinwilligung könnte in der App erfolgen, sodass der Arzt oder Apotheker sich überhaupt nicht mehr mit der Beratung und der Information über die möglichen Nebenwirkungen aufhalten muss, sondern das hat der Patient dann alles selber schon in der App erledigt und dann wird die Impfung durchgeführt und dann eben auch in der EPA dokumentiert. Und man kann natürlich schnell vermuten, dass das dann auch nutzbar ist im Falle von neuen Pandemien oder Infektionskrankheiten, um entsprechende Freizügigkeitsbeschränkungen umzusetzen. Ja, also Zutrittsberechtigungen zu irgendwelchen Bereichen, wie wir es ja in der Pandemie erlebt haben. Das geht natürlich viel einfacher, wenn es eine App gibt, wo das alles drin ist. Das ist tatsächlich als Weg jetzt schon vorgezeichnet.
Ich erinnere mich ein bisschen an die erste Folge und da hast du auch schon sehr viele schwarze Bilder gemalt. Wenn ich das jetzt höre, erlebst du mich ein bisschen, also ich rede zwar, aber sprachlos, weil letztendlich ist das für mich alles noch eine Spur schlimmer und führt eigentlich bei mir schon zur Totalverweigerung des Systems.
Ja, ich muss auch sagen, also mich hat besonders geschockt diese Begrifflichkeit digitalisierter Impfprozess. Also, dass man eine Impfdokumentation in der EPA macht, okay, das kann ich noch irgendwie nachvollziehen, ja, als digitale Form von gelbem Impfpass sozusagen. Aber an tatsächlich auch die Aufklärung und die Freigabe, also die Einwilligung in die Impfung, das alles digital zu machen über die App, das fand ich schon einen ziemlichen Schock. Ja. Also es ist noch nicht die Gegenwart, das ist die Zukunftsmusik, aber wie gesagt, das Bundesgesundheitsministerium redet schon von dem digitalisierten Impfprozess. Und damit ist genau das gemeint.
Also möglichst die Haftung wegzuschieben, ne? Das ist für mich so ein Prozessor, wenn man es ganz genau nimmt, weil du unterzeichnest und dann sind alle fein raus.
Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, es geht tatsächlich da auch um eine Brechung der zentralen Machtposition der Ärzte. Also der Gedanke ist, glaube ich, schon, sowas so weit wie möglich zu lösen von der Einflussmöglichkeit, die Ärzte haben, weil es offensichtlich doch immer noch mal zu viele kritisch denkende Ärzte gibt, die ja reflektiert und differenziert zum Thema Impfungen aufklären.
Und dann kann man es auch locker durchführen in der Apotheke.
Genau, die Tendenz haben wir auch schon in der Pandemie gesehen, dass die Apotheker Ansprüche gestellt haben, dass sie Impfzentrum werden wollen und natürlich auch viele für die Impfung eintretenden Akteure gesagt haben, ja, wir müssen doch unbedingt die Apotheken damit einbeziehen, damit das alles schneller geht und flächendeckender. Und auch da geht es natürlich bei vielen Interessenträgern darum, die zentrale Position der Ärzte ein bisschen aufzubrechen, ja, und zu sagen, warum muss das durch das Nadelöhr einer Arztpraxis, und das verleiht dem Arzt doch so eine zentrale Bedeutung, auch im Dialog mit dem Patienten, da müssen wir von weg.
Tierärzte sind da ja ein bisschen geschickter gewesen. Die haben ja so ihre eigene Lobby mit weniger Einflussnahmen. Die haben ja auch geschafft, dass wir Ärzte zum Beispiel bei Tieren nichts mehr machen dürfen. Wir durften zum Beispiel unsere Pferde früher impfen. Das ist uns auch schon mal weggenommen worden. Das darf ich nicht mehr, mein Pferd impfen. Ja, obwohl ich ja im Prinzip auch Tierversuche machen dürfte. Ich darf eigentlich, also meine Ausbildung war so, dass ich eigentlich alles durfte. Aber es wird immer mehr eingeschränkt. Das finde ich ganz interessant. Und die Tierärzte haben sich das dann eben organisiert, dass sie nun ihre eigenen Sachen machen können und wir Ärzte dürfen das nicht mehr. So und so wird es immer mehr strukturiert, denke ich mir. Also so ist meine laienhafte Vorstellung von so einer Strukturierung. Davon habe ich ja nicht wirklich viel Ahnung, aber das ist so meine Vorstellung.
Ich bin so ein Beipackzettelleser. Das heißt, wenn ich ein Medikament oder irgendwas kriege, lese ich, was für Wirkungen hat das Ganze. Und es gibt, also ich habe noch nichts, also auch bei Impfstoffen, ich habe noch nie etwas gehabt, wo nicht irgendetwas drinsteht, was letztendlich zu beachten ist, weil ich vielleicht eine Vorerkrankung habe oder weil ich irgendeine Tendenz zu irgendetwas habe. Ich weiß nicht, wie funktioniert sowas im digitalen Prozess, habe ich keine Idee dazu.
Ja, also kann man davon ausgehen, dass das auch dann sozusagen auf das allernötigste Maß beschränkt werden wird. Also da werden dann halt die gravierenden Fakten drinstehen, die unbedingt rechtlichen Gründen rein müssen. Aber vor allen Dingen geht ja dieser tatsächliche Beratungscharakter völlig verloren. Also ich kann dann vielleicht, wenn so eine App gut gemacht ist, kann ich da vielleicht Freitext Fragen formulieren und irgendein KI-Bot antwortet mir dann, wie das bei den gängigen KI-Tools ja heute schon auch möglich ist. Aber auch das hat ja einen anderen Charakter als eine persönliche, individuelle Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin, ja, die dann eben auch eigenständig schon einschätzen kann, weil sie den Patienten kennt, was dann noch zu bedenken wäre, was ja eine KI nicht tun kann. Ja. Also ich sehe da auch, muss ich sagen, ziemlich düstere Zeiten für dieses Thema individuelle Patientenberatung. Und das betrifft ja dann Also die Impfdokumentation und der digitalisierte Impfprozess ist nur sozusagen ein Feld, auf dem die EPA diesen Datenfluss organisieren soll. Das wird natürlich bei anderen Themen und bei der EPA geht es ja auch um sehr viel mehr, auch ähnlich sein. Ja, da wird man dann auch versuchen, die Vorgänge möglichst zu automatisieren und so reibungslos zu gestalten, dass innerhalb des als Standard definierten Prozesses der Behandlung von Erkrankungen möglichst wenig Abweichungen sind. Also da ist ja im Grunde jede Art von individueller Beratung ist ja ein Störfaktor. Das scheint mir schon sehr problematisch zu sein. Aber vielleicht nochmal von dem Szenario der digitalisierten Impfung. Also ich bin mal gespannt, wann die Idee kommt, ob man auch eine Impfung digital durchführen kann. Nochmal zurück zu diesem Thema Datensatzformate. Also dieses medizinische Informationsobjekt, MIO, diese technische Form, die da entwickelt wurde, die wird jetzt eben allmählich umgesetzt und soll erleichtern, dass die Daten sehr viel besser ausgetauscht werden können. Und auch das ist natürlich ein Prozess, der insbesondere von den großen Akteuren, also von den forschenden Pharmaunternehmen, von den forschenden Universitäten und so weiter vorangetrieben wird, für die diese Daten natürlich echtes Gold sind. Und ein standardisiertes Format für diese ganzen Daten erleichtert dann eben die Nutzung und die schnelle Auswertung und Verbindung mit anderen Daten. Und das Gesundheitsdigitalgesetz sieht dazu auch eine ganze Menge konkrete Erleichterungen vor, dass das besser funktionieren soll. Nochmal zurück zu dem Thema MIO. Also diese Firma heißt MIO 42. Und wenn man auf der Webseite, die haben eine Webseite und auf dieser Webseite beantworten die in, ja, einer freundlich unbedarften Offenheit diese Frage, woher denn die Zahl 42 kommt. Volker, fällt dir was ein zur Zahl 42?
Na, die Zahl 42 ist natürlich eine ganz signifikante Zahl und das ist natürlich die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest.
Genau so ist es. Auf der Webseite schreibt die Firma MIO 42 tatsächlich, für alle, die den Film oder die Bücher Per Anhalter durch die Galaxis nicht kennen, 42 ist ein Zitat aus eben dieser berühmten Romanreihe und steht symbolisch für die Antwort auf alles, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Das schreiben die selbst auf ihrer Webseite als Grund, warum die Firma MIO 42 heißt. Und das, finde ich, spricht schon Bände für so eine unbedarfte, ins Grenzenlose gesteigerte, optimistische Grundhaltung, was das für eine schöne neue Welt ist, an der sie da arbeiten, alle Gesundheitsdaten in einheitliche Formate zu packen und zu erfassen.
Ja. Jetzt habe ich aber die Hoffnung, dass dann die Rechenleistung auch 7 Millionen Jahre dauert, weil dann wäre ich erstmal raus aus dem Thema.
Ja, das bei den bisherigen Leistungen der Gematik, also der Firma, die die elektronische Patientenakte umgesetzt hat, ist das in der Tat durchaus realistisch, dieser Zeithorizont. Die haben sich ja bisher nicht mit Ruhm bekleckert mit der ganzen Technik. Interessant finde ich auch, dass wenn man das Buch kennt, man ja auch weiß, also der Hintergrund ist, diese Antwort 42 ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum, dem ganzen Rest, die gestellt wurde an einen Supercomputer. Und der Supercomputer hat dann das ganze Universum eingefroren, hat gerechnet, dann wieder aufgeweckt und gesagt, so Leute, ich habe jetzt gerechnet und die Antwort lautet 42. Und dann sagen die Mäuse, die damals als Programmierer das Ganze angestoßen haben, sagen zu dem Supercomputer, sag mal, das ist ja jetzt nicht so richtig zufriedenstellend als Antwort. Und dann antwortet der Supercomputer, und das finde ich an der Stelle sehr signifikant, das Problem ist, glaube ich, wenn ich mal ganz ehrlich zu euch sein darf, dass ihr selber wohl nie richtig gewusst habt, wie die Frage lautet. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass in dem ganzen digitalen Wahnsinn, der hier herrscht, auch niemand so richtig den Überblick über das große Ganze hat, sondern einfach so ein ins Detail versessener grenzenloser Optimismus herrscht, was man damit alles machen könnte. Und man sich keine Gedanken darüber macht, was langfristig daraus wirkt. Also beispielsweise, um das jetzt auch nochmal ein bisschen konkreter zu machen, weg von diesem Geschwurbel, die Regelung sieht vor, dass die Kassen künftig in sehr viel stärkerem Umfang als bisher angekündigt Daten aus der EPA nutzen dürfen. Bislang war es so, hieß immer, die Kassen haben nur Zugriff auf die reinen Abrechnungsziffern, weil sie eben mithilfe dieser EPA auch Abrechnungen erstellen sollen. Und alles andere bleibt vor den Kassen verborgen. Jetzt zeigt sich, dass das nicht sehr lange Bestand hatte. Es gibt jetzt schon die Planung, dass die Kassen die Erlaubnis bekommen sollen, aus den Daten in der EPA individuelle Gesundheitsrisiken automatisiert zu ermitteln. Also durch KI und dann anschließend mit dem Patienten kommunizieren. Das heißt, wenn du eine EPA hast und da die ganzen Daten drinstehen, die ganzen Befunde, die ganzen Blutwerte, Protokolle von Arztgesprächen und so weiter, dann kann dir deine Kasse in künftigen Fällen irgendwie schreiben. Wir haben in der EPA-App gesehen, dass sie regelmäßig Wein trinken. Das ist ein großes Risiko. Bitte halten Sie sich vom Wein fern oder besuchen Sie einen Entzugskurs oder was auch immer. Also da gibt es wirklich die Möglichkeit, auf individuelle Gesundheitsrisiken hinzuweisen, proaktiv. Das finde ich einen ziemlichen Hammer.
Mich macht das, ja, wie ich sage, sprachlos. Und ich habe an dieser Stelle immer das Einzige, was mir einfällt, wir müssen einfach alle, wie wir hier sind, schauen. Digitale Technik hin und her ist ganz toll. Man kann es in vielen Bereichen nutzen. Wir müssen auf das Recht eines analogen Lebens, wenn wir es an gewissen Stellen möchten, bestehen. Und dann funktionieren solche Sachen nicht mehr.
Ja, also ich glaube auch, also man kann im Grunde nur die Konsequenz ziehen, sich dem Digitalisierungswahn da zu entziehen, wo es irgendwie möglich ist. Und die EPA ist da sicherlich ein Punkt, also noch gibt es ja die Möglichkeit, der EPA zu widersprechen. Und wenn eine EPA schon existiert, auch zu beantragen, dass sie gelöscht wird. Denn wenn man nicht widersprochen hat, wurde automatisch eine angelegt. Das haben wir im letzten Podcast ja auch schon erklärt. Und dann sind da auch Daten drin, weil es einfach viele Punkte gibt, an denen diese Datenerfassung mittlerweile standardisiert, automatisiert erfolgt. Und wenn man nicht möchte, dass einem die App demnächst irgendwie auf dem Smartphone ping sagt, Sie haben in diesem Jahr noch keine Grippeimpfung erhalten, bitte holen Sie die Impfung bis zum 1. Dezember nach, um eine Hochstufung Ihres Kassenbeitrages zu vermeiden. Denn das wäre ja dann der nächste Schritt, dass man sagt, okay, wenn jemand individuelle Gesundheitsrisiken eingeht und die Anregungen, die gegeben werden, nicht wahrnimmt, dann muss er damit leben, dass seine Krankenversicherung teurer wird. Solche Überlegungen gab es während der Pandemie schon mal, dass man gesagt hat, können nicht die Krankenkassenbeiträge für Ungeimpfte erhöht werden, um den Druck zu steigern? Und ich warte nur noch drauf, also ich glaube nicht, dass es sehr, sehr lange dauern wird, bis solche Ideen dann auch im Zusammenhang mit diesem digitalisierten Impfprozess kommen und das dann eben in Verbindung mit der Erlaubnis für die Kassen, individuelle Gesundheitsrisiken zu errechnen und darüber mit dem Patienten zu kommunizieren, das ist schon...
Die Patienten sind ja daran auch schon so ein bisschen gewöhnt. Ich hatte gerade letzte Woche eine Patientin, die hat mir was von ihrer Versicherung vorgelegt. Da stand dann drauf, bitte bestätigen Sie, dass die Patientin nicht raucht und irgendwas noch, keine Ahnung. Und dann kriegt sie einen Bonus, da bekommt sie Geld dafür. Und da habe ich ihr gesagt, das finde ich ja krass, also ich finde das nicht schön. Und sie meinte, ach, das ist doch schön, wenn man dann auch mal was dafür bekommt. Und dann denke ich, man kann das wirklich unterschiedlich sehen, ne? Man kann sagen, okay, hier werden die Leute dahin genatscht, dass sie sich gesund verhalten, ist doch toll. Aber andererseits ist es halt auch so, dass es wirklich eine Kontrolle ist. Und ich finde das gruselig, muss ich sagen.
Die Frage ist, wo ist die Grenze? Das heißt, wir reden jetzt vielleicht über Ernährung, könnte man noch mitgehen, über Rauchen, über Alkohol. Dann sind wir beim Sport, beim Risikosport. Dann sind wir, keine Ahnung. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein paar Minuten Zeit habe, finde ich eigentlich eine Einschränkung für jeden.
Ja, und die Frage ist, wer definiert, an welchem Punkt meine persönliche Freiheit endet? Ja, also ich persönlich finde, dass es das Recht eines jeden Menschen ist, ungesund zu leben. Auch wenn ich das schlimm finde, wenn jemand ungesund lebt, ja. Aber gerade bei so Punkten persönliches Konsumverhalten, das muss jeder selbst entscheiden dürfen. Und der Grund, weshalb solche Regelungen etabliert werden, solche Nudging, also solche in das richtige Verhalten hineindrängen Regelungen, ist ja gar nicht mal so sehr nur die Gesundheit, sondern es geht ja tatsächlich immer auch um Kostensparen. Das heißt, der Kostenaspekt wird immer benutzt als Argument, weshalb die Allgemeinheit das Recht hat, in das Leben des Einzelnen so hinein zu regieren. Denn rein gesundheitlich könnte man ja auch sagen, okay, die Gesundheit ist jedes Menschen persönliche Sache. Wenn jemand, keine Ahnung, bei minus 10 Grad im T-Shirt draußen rumläuft und dann vielleicht krank wird, ist ja auch seine Sache. Ja, aber die Argumentation ist ja dann immer, wir haben hohe gesellschaftliche Kosten durch Krankheit und das können wir nicht länger akzeptieren und deshalb greifen wir in das persönliche Leben der Menschen immer stärker ein und regeln immer mehr. Und sag gerade nochmal, Sibylle, habe ich das richtig verstanden? Die Patientin bekommt eine Gutschrift oder einen Bonus, finanziellen Bonus, wenn sie von dir die Bescheinigung vorlegt, dass sie nicht raucht.
Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es war irgendwas Gesundheitliches, irgendwie so in der Art, ja. Also ich habe mich über den Fakt schon so aufgeregt, dass ich gar nicht mehr richtig in Erinnerung habe, was es war. Aber ja.
Ich kann mir das gut vorstellen. Ich kenne den Bonus auch aus, wenn du nachweist, dass du im Fitnessstudio dich angemeldet hast und auch dort warst und so Stempel bringst. Da gibt es auch entsprechend in der Regel keinen. Der Beitrag bleibt für alle gleich, aber dann kriegst du halt irgendwie 80 Euro dafür irgendwas gutgeschrieben, die du halt nicht selbst bezahlen musst. Also da gibt es diese Anreizsysteme. Nudging sollten wir sowieso immer kritisch sehen, denn niemand hat das Recht, uns irgendwo hinzuschubsen.
Aber der Schritt von der Bonusregelung zur Malusregelung ist natürlich auch dann nicht mehr so groß. Ja? Also es fängt an mit einer Vergünstigung sozusagen, wenn du einen Fitnesskurs machst. Und es geht dann irgendwann weiter mit sowas wie, wenn du keine Grippeimpfung vornimmst, steigt dein Beitrag leider um so und so viel Prozent.
Ich finde, wir gucken ein bisschen nach China. Da gibt es ein solches System. Das wird zwar hier immer ein bisschen aufgebauscht, aber die Konsequenz ist zum Beispiel, verhältst du dich in diesem Bereich nicht ganz korrekt, kann es halt sein, dass du in deiner Mobilität eingeschränkt bist und gewisse Züge nicht mehr betreten kannst, bis du wieder dich so verhältst, wie das die Gesellschaft möchte.
Ja. Vielleicht zum Ende hin nochmal zwei leichte positive Gedanken oder Aspekte von dem ganzen Thema. Zum einen hat der Deutsche Ärztetag sich erfreulich, gerade jetzt vorgestern, erfreulich kritisch zu dieser erweiterten Datennutzung geäußert. Der Ärztetag lehnt diese Regelung ab und sagt, die Identifikation Patienten individueller Risiken dürfe nicht Aufgabe der Krankenkassen sein, heißt es in einem entsprechenden Beschluss. Die Identifikation und Einordnung solcher Risiken sei stattdessen originär ärztliche Aufgabe, die im Behandlungskontext mit den Patienten wahrgenommen werden müsse. Also das, finde ich, ist schon mal ein ermutigendes Zeichen, dass der Ärztetag, der ja sonst nicht unbedingt durch große Weitsicht glänzt, an der Stelle tatsächlich mal deutlich gesagt hat, nee, das ist keine Aufgabe von Kassen, das ist eine Aufgabe von Ärzten, individuelle Gesundheitsrisiken zu beurteilen und entsprechende Beratung zu machen. Und der zweite Punkt, es gibt, was ich auch noch nicht wusste, ein Bündnis für Datenschutz und Schweigepflicht, was von 5 bayerischen Ärzten gegründet worden ist, was sich zum Thema elektronische Patientenakte sehr umgetan hat und sehr gut und praxisgerecht informiert, inklusive Flyer zur EPA und Tipps, wie man der EPA widersprechen kann und so. Das ist, glaube ich, eine spannende Lektüre und sicher ein unterstützenswertes Bündnis. Vor allen Dingen finde ich toll, dass da 5 Ärzte einfach sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir stellen da was auf die Beine. Ich denke, den Link werden wir mal in der Folge verlinken, also den Link in die Shownotes packen. Das ist sicher eine spannende Lektüre für alle. Gesundheitsdaten in Gefahr, Bündnis für Datenschutz und Schweigepflicht heißt das Ganze.
Dass wir heute mehr mitdenken, ne?
Ja, und vielleicht auch mithandeln. Also aktiv.
Ja, also ich kann immer nur bei allen digitalen Prozessen, und ich bin ein Freund von digitaler Technik, nichtsdestotrotz müssen wir das alles kritisch betrachten. Und ich kann es immer nur noch formulieren, wir sollten unser Recht auf analoges Leben an den Stellen, wo wir das möchten, behaupten, darauf bestehen. Und dann wird es auch Lösungen dafür geben.
Und man kann vielleicht auch nochmal das Zitat von der Bianca Kastel zitieren, was wir im ersten Podcast zur EPA schon hatten. Gesundheit funktioniert am besten dann, wenn sie nicht von irgendwem verwaltet wird, sondern wenn ich mich selbst darum kümmere.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.